ARD.
Also es ist nicht sinnvoll, den Intelligenzbegriff einfach zu verwässern, indem man eben alles Mögliche jetzt als Intelligenz bezeichnet. Das heißt, man muss schon die Grundlagen der Kognitionswissenschaft mit berücksichtigen. Früher sagte man ja, jeder Professor, jeder Lehr- und Lernforscher sagt was anderes. Das ist längst nicht mehr der Fall. Aber es gibt dann immer wieder Verrücktheiten, wie beispielsweise Schreiben nach Gehör oder was auch immer, wo wir Psychologen die Hände über Kopf zusammengeschlagen haben.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume.
Oft wird angenommen, dass kluge SchülerInnen automatisch erfolgreicher sind. Doch die Forschung zeigt, dass es nicht nur auf die Intelligenz ankommt, sondern vor allem auf die Qualität des Unterrichts und den gezielten Wissenserwerb. Professor Dr. Elsbeth Stern, Kognitionspsychologin und Professorin für Lehr- und Lernforschung an der ETH Zürich, hat intensiv dazu geforscht, wie Lernen funktioniert und welche Bedingungen es braucht, um nachhaltig Wissen aufzubauen. Liebe Frau Stern, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Ja, sehr gern.
Frau Stern, Sie haben in Ihrer Forschung hervorgehoben, dass Intelligenz und Wissen eng miteinander verknüpft sind. Wie genau beeinflusst Intelligenz den Wissenserwerb?
Ja, also intelligente Menschen können mehr Informationen aufnehmen, sie kommen schneller zum Punkt, sie erkennen dann, was wirklich relevant ist für eine bestimmte Aufgabe und was nicht. Und vor allen Dingen können sie eben auch ihr Vorwissen besser nutzen. Man baut ja immer neues Wissen auf Bestehendem auf, verändert dann auch das Wissen. Und intelligente Menschen haben eigentlich einen zweifachen Vorteil. Einerseits haben sie mehr und vor allen Dingen besser organisiertes Wissen bereits in ihrem Langzeitgedächtnis. Und dadurch, dass sie effizientere Mechanismen der Informationsverarbeitung haben, können sie auch besser auf dieses Wissen zugreifen. Das verbessert sozusagen ihren Startvorteil ein ganzes Leben lang.
Auf das Vorwissen kommen wir gleich auch nochmal zurück, denn das ist ja beim Lernen eine ganz wichtige Grundlage für alles, was folgt. Bevor wir tiefer einsteigen, lohnt sich aber die Frage, was genau Intelligenz eigentlich ist. In einem Beitrag von Das Wissen vom 27.10.2022 geht es genau darum und die Frage, wie Intelligenz sich fördern lässt.
Intelligenz ist eines der umstrittensten Konzepte oder wie Wissenschaftler sagen, Konstrukte der ganzen Psychologie. Was aber genau ist Intelligenz? Ist sie im Alltagsleben des Einzelnen wichtig? Wie kommt es, dass manche anscheinend intelligenter sind als andere? Was sind ihre biologischen Grundlagen? Lässt sie sich steigern? Über all diese Fragen stritten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jahrzehntelang erbittert. Und ein Stück weit tun sie es immer noch. Doch es gibt Fortschritte, versichert der Psychologieprofessor Aljoscha Neubauer von der Universität Graz.
Das Bonmot, das man viele Jahre gehört hat oder jahrzehntelang gehört hat, dass Intelligenz kein wohldefiniertes Konstrukt ist, dass es sogar möglicherweise so viele Intelligenzdefinitionen gäbe, wie es Intelligenzforscher gibt, das gilt spätestens seit den 90er Jahren nicht mehr.
Damals organisierte die US-amerikanische Psychologenvereinigung eine ausgewogen besetzte Taskforce von Intelligenzforschern. Der Vorsitzende war kein Intelligenzforscher, weil er nicht in die vielen Kontroversen verwickelt sein sollte. Herauskam eine allgemein akzeptierte Definition, was das Wort Intelligenz im Kern bedeuten solle.
Die Definition lautet im Wesentlichen, Intelligenz ist die Fähigkeit, Probleme zu lösen, komplexe Probleme zu lösen, zum Teil sie zu lösen, ohne auf Erfahrungen zurückzugreifen. Es ist die Fähigkeit zum schlussfolgernden Denken und auch vor allem die Lernfähigkeit. Intelligenz hat viel zu tun damit, wie schnell jemand lernen kann, wie schnell jemand neues Wissen erwerben kann.
Wie würden Sie die Frage beantworten, was Intelligenz eigentlich ist?
Ja, Intelligenz ist die Fähigkeit zum schlussfolgernden Denken. Das heißt, aus bestehendem Wissen durch Regeln der Logik neues Wissen abzuleiten und auch effizient Informationen zu verarbeiten. Das heißt, recht schnell zu erkennen, welche Information, die gerade eingeht, wirklich gebraucht wird und welche man blocken sollte.
Wenn ich mich richtig erinnere, haben Sie aber gleichzeitig in einem Beitrag bzw. einer Studie zum Lateinunterricht argumentiert, dass sich diese Logik, von der Sie gerade gesprochen haben, und dieses schlussfolgernde Denken nicht zwangsläufig fachübergreifend übertragen lässt. Also mit anderen Worten, jemand, der logisches Denken im Fach Latein sehr gut beherrscht, ist nicht gleichzeitig ein besserer Mathematiker, richtig?
Nein, im Latein braucht man anderes Wissen und manchmal auch andere Denkstrategien, als man beispielsweise in Mathematik braucht. Sprachen sind nie genau so logisch aufgebaut, dass man sich auf Regeln verlassen kann. Es gibt immer Ausnahmen. Man muss Wissen gut gebündelt haben. Und in Mathematik braucht man einfach anderes Wissen, als man in Latein braucht. Und deshalb ist es nicht so, dass ich einfach, wenn ich Latein lerne, besser in Mathematik wäre. Wenn ein Mensch intelligent ist, also per se schon durch seine genetische Veranlagung bessere Voraussetzungen mitbringt, dann wird er oder sie in Latein und in Mathematik mit einiger Wahrscheinlichkeit gut sein. Aber das ist nicht so, dass das eine das andere unbedingt
beeinflussen
muss.
Das heißt, mit anderen Worten, ist die Fachintelligenz, das ist jetzt ein Neologismus von mir, da können Sie besser wahrscheinlich ein Wort zu sagen, Domänen, Expertise.
Expertise würde ich das nennen, ja.
Das heißt aber, diese Expertise in Form von Intelligenz und Anwendungsbezogenheit ist domänenspezifisch, also lässt sich sozusagen nicht übertragen.
Ja, das Wissen ist domänenspezifisch. Intelligenz ist sozusagen der Rohdiamant, der dann quasi geschliffen werden muss. Oder wie immer man das eine Analogie finden will. Auf jeden Fall ist Intelligenz vielleicht auch das Grundkapital, das ich unterschiedlich investieren kann. Und intelligente Menschen haben ein besseres Grundkapital. Und das können sie deshalb effizienter investieren, egal ob sie jetzt Latein lernen oder Mathematik.
Bevor ich jetzt über die gezielte Förderung nochmal nachfrage, denn das ist es ja, was Lernen ausmacht, nochmal eine Frage zu diesem Intelligenzbegriff. Denn mittlerweile wird ja auch von vielen Intelligenzen gesprochen, beziehungsweise von verschiedenen Bereichen, also zum Beispiel emotionaler oder sozialer Intelligenz. Gerade sprechen wir ja aber von rein kognitiver Intelligenz. Ist dieser Fokus immer noch haltbar?
Inzwischen ist es so, die Evidenz dafür sehr viel stärker noch. Also es ist nicht sinnvoll, den Intelligenzbegriff einfach zu verwässern, indem man eben alles Mögliche jetzt als Intelligenz bezeichnet. Selbstverständlich sind soziale Kompetenzen und Motivation in vielen Bereichen wichtig, um wirklich Erfolg zu haben. Aber es ist einfach sozusagen eine andere Zutat und es ist deshalb nicht sinnvoll, das zu vermischen. Also wenn wir Psychologen von Intelligenz sprechen, dann sprechen wir sinnvollerweise einfach von der kognitiven Fähigkeit, Informationen effizient zu verarbeiten.
Sie waren ja lange, das war mir vorher nicht klar, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Abteilung für Entwicklungspsychologie von Franz E. Weinert. Für diejenigen, die den Namen noch nicht gehört haben, das ist ja, ich meine Worte jetzt, quasi der Vater des Kompetenzbegriffes, der so in den 2000ern dafür gesorgt hat, dass auch die Bildungspläne entsprechend angeglichen werden. Bildet Kompetenz, wie wir sie jetzt verstehen, diese Förderbereiche von Intelligenz, also die Frage, wie können wir das Vorwissen fördern, Ihrer Meinung nach umfassend genug ab?
Ja, also Franz Weinert hat das wirklich sehr gut auf den Punkt gebracht. Kompetenz ist erstmal bereichsspezifisch. Ich kann in Mathematik kompetent sein, in Sprachen und so weiter oder auch in allem. Und die Intelligenz, je besser die Intelligenz ausgeprägt ist, umso weniger Aufwand müsste ich betreiben, um eben in einem Bereich kompetent zu werden. Also ich würde sagen jetzt, Intelligenz ist das Grundkapital und das kann ich dann eben in Kompetenzen investieren. Die Kompetenzen selbst sind bereichsspezifisch.
Sie haben ja auch gerade schon gesagt, dass das durchaus genetisch bedingt ist. Auf der anderen Seite kann ich mir durchaus vorstellen, dass so diese Frage Nature, Nurture, also was wird mitgegeben und was kann durch Begleitung zum Beispiel von Eltern noch zusätzlich mitgegeben werden, ja durchaus auch in einem Verhältnis stehen. Würden Sie zustimmen oder sagen Sie, naja, die genetische Disposition hat erstmal absolute Priorität und alles, was wir dann schulisch, vorschulisch und vielleicht auch schon vor dem Vorschulbereich hinzutun können, ist eine wichtige Ergänzung, aber nicht maßgeblich für die tatsächliche Intelligenz?
Also man sagt heute nicht mehr Nature versus Nurture, sondern Nature via Nurture. Das heißt, bestimmte genetische Prädispositionen, die brauchen eine bestimmte Umwelt, um sich auszuprägen. Wenn man keine Schulbildung genießen würde, dann könnte man die allerbesten genetischen Voraussetzungen für Intelligenz haben, aber man würde in einem Intelligenztest nicht gut abschneiden. Also wir brauchen bestimmte genetische Voraussetzungen, um wirklich die Intelligenz entwickeln zu können, um wirklich relativ weit oben mitzuspielen. Aber dazu braucht es eben zusätzlich noch eine Umwelt, die allerdings jetzt nicht besonders differenziert sein muss. Also es ist nicht so, dass man die Intelligenz wirklich über die genetischen Voraussetzungen hinaus richtig fördern könnte. Man braucht natürlich eine gewisse Geborgenheit. Die Voraussetzungen für Intelligenzentwicklung ist das, was wir Psychologen das Arbeitsgedächtnis nennen. Heute wird es auch häufig exekutive Funktionen genannt. Und das ist eben tatsächlich Effizienz in der Informationsverarbeitung, dass wenn ich ein Ziel gefasst habe, die nur noch die Information aufnehme, die zur Erreichung des Zieles nötig ist, dass ich eben irrelevante Informationen ausblende, dass ich ein übergeordnetes Ziel immer noch im Gedächtnis behalte, auch wenn ich zwischendurch mich auf andere Ziele kurz konzentrieren muss, die eben zur Erreichung des übergeordneten Ziels nötig sind. Also diese Fähigkeit, immer wieder Dinge zu deaktivieren und zu aktivieren, sich auf Sachen zu konzentrieren, aber dann auch wieder Ziele zu wechseln. Das nennt man, wie gesagt, exekutive Funktionen und Arbeitsgedächtnis. Und die tragen maßgeblich dazu bei, dass wir eben eine etwas höher angesiedelte Intelligenz, das schlussfolgernde Denken also entwickeln können.
Können Sie dafür ein konkretes Beispiel mal zeichnen, in Bezug auf die Zielsetzung und auf das kurze Verlassen des Ziels und auf das wieder zurückkommen? Also entweder aus dem Alltag oder im Klassenzimmer?
Die Arbeitsgedächtnistests, die auch recht valide sind, die sehen einfach so aus. Ich müsste mir beispielsweise 5 Wörter kriege ich dargeboten, die ich mir merken soll. Einfach zufällige Wörter. Aber dann darf ich sie nicht gleich reproduzieren, sondern muss zwischendurch noch eine Mathematikaufgabe lösen, die auch sehr einfach ist. Beides wären eigentlich für sich genommen sehr einfache Aufgaben. Aber das Problem ist, ich darf die 5 Wörter erst reproduzieren, wenn ich die Mathematikaufgabe gelöst habe. Das heißt, ich muss etwas speichern, was gar nichts mit dem zwischendurch zu erreichenden Ziel zu tun hat und kann es erst dann abrufen. Und das misst recht gut zur Effizienz in der Informationsverarbeitung. Und so etwas ist natürlich in vielen schulischen Bereichen wichtig. Wenn ich eine Textaufgabe lösen soll, Hans hat 5 Murmeln, Peter hat 3 Murmeln mehr als Hans, wie viel haben beide zusammen? Das ist natürlich schon eine recht komplexe Aufgabe, wo ich eben auch ein Zwischenziel abspeichern muss, wo ich die letzte Frage nicht vergessen darf. Also gerade in Mathematik brauchen wir immer wieder gute Arbeitsgedächtnisfunktionen, weil wir eben Zwischenrechnungen machen müssen, aber wir dürfen eben die Hauptfragestellung nicht vergessen. Oder wenn wir einen Text über ein relativ neues Thema lesen, da passiert es eben schnell, dass man den roten Faden verliert. Das heißt, man muss immer wieder das übergeordnete Thema noch im Kopf behalten, aber sich zwischendurch eben auch überlegen, was weiß ich eigentlich schon von dem Thema und sich wirklich auch auf neue Informationen einlassen. Aber gleichzeitig darf man eben nicht vergessen, worum geht es eigentlich. Also eigentlich alle akademischen Voraussetzungen, alle akademischen Anforderungen, die es so gibt, die setzen wirklich effiziente Arbeitsgedächtnisfunktionen voraus.
Also mit anderen Worten, als Trump 2020 Person, Woman, Man, Camera erklärte, um zu beweisen, wie intelligent er war und sich da mehr oder weniger drüber lustig gemacht wurde, hat er eigentlich einen Punkt.
Ja gut, also so kann man mehr Intelligenz jetzt nicht messen und über Trumps Intelligenz möchte ich nicht spekulieren, da würde ich eben, ja.
Gut, aber das, zeigt aber auch gleichzeitig, finde ich, die Grundlage dafür, dass Sie, und ich muss jetzt zugeben, ich habe etwas getan, wo ich anderen Menschen öfter mal einen Vorwurf draus mache, nämlich nur die Überschrift gelesen, weil es hinter der Paywall war. In einem Stern-Interview haben Sie gesagt, es ist eine Perversion, dass die Hälfte der Schüler aufs Gymnasium soll. Heißt das, dass Sie im Grunde genommen eine schulische Aufteilung, die sich vor allen Dingen auf die kognitiven Kapazitäten bezieht, aus diesem Grund auch nachvollziehbar bzw. richtig finden?
Also ich finde es richtig, dass wir Kinder entsprechend ihren Fähigkeiten fördern. Das muss aber nicht, ja, und viele Länder zeigen, dass es anders geht, das muss nicht in einem mehrgliedrigen Schulsystem passieren. Wir müssen nur sehen, Kinder bringen schon in der Primarschule, eigentlich schon bevor sie eingeschult werden, unterschiedliche Voraussetzungen in der Lernfähigkeit mit. Und da, darauf müssen wir stärker eingehen. Deshalb ist die Struktur der Schule, so wie wir sie haben, dass wir immer die gleichen Jahrgänge zusammen unterrichten und dass wir die Kinder 4 oder in der Schweiz auch 6 oder 8 Jahre zusammen unterrichten. Das entspricht nicht der wirklichen Verteilung der Intelligenz. Aber natürlich ist es auch nicht sinnvoll, für jeden Einzelunterricht zu machen. Man muss einfach im Kopf haben, Kinder bringen unterschiedliche Voraussetzungen mit. Manche Kinder brauchen ein bisschen mehr Übung, um etwas zu verstehen. Andere haben es längst verstanden und könnten mehr aus ihrem Wissen machen. Und darauf müsste die Schule stärker eingehen. Und das kann man auch nicht einzelnen Lehrpersonen überlassen. Da muss man einfach ein allgemeines Konzept haben, wann man beispielsweise jahrgangsübergreifenden Unterricht anbietet. In Mathematik bietet sich das an. Da gibt es wirklich Kinder, die können schon rechnen, bevor sie in die Schule kommen. Und die finden das natürlich tot langweilig, wenn sie nur bis 20 zählen dürfen. Und andere brauchen wirklich sehr viel Unterstützung, damit sie wenigstens den Zahlenraum bis 100 beherrschen. Und da könnte man viel mehr informell einfach machen, dass man eben nicht Jahrgänge bildet, sondern einfach mal Interessensgruppen oder wie immer man das nennt, ohne dass man das eben zu sehr offensichtlich macht, dass sich manche Kinder abgewertet fühlen. Aber da gäbe es hier viel mehr Möglichkeiten, auf die Unterschiede einzugehen.
Ich würde gerne da gleich nochmal drauf kommen, nämlich gerade auf die Frage, wie eine gezielte Unterstützung für diese kognitive Entwicklung aussehen kann. Möchte Ihnen aber zuvor eine Frage stellen, anschließend, die mir sehr häufig gestellt wird. Sie werden ja auch mit Bildungsverantwortlichen in Kontakt sein oder gewesen sein. Sie beschäftigen sich immerhin seit Jahrzehnten mit dem Thema. Wenn das auch klar ist und wenn es wissenschaftliche Evidenz dafür gibt und wenn es, ich sage jetzt mal, auch langsam aber sicher Möglichkeiten oder bessere Möglichkeiten für die individuelle Förderung gibt. Warum sind die Beharrungskräfte des Bildungssystems bezüglich dieser Strukturen so stark?
Ja, es ist natürlich ein sehr komplexes System, das sehr viel Implikationen hat. Primarschullehrer werden anders ausgebildet als Gymnasiallehrer und als Hauptschullehrer. Sie verdienen unterschiedlich viel und so weiter. Also es ist sehr schwer, ein so komplexes System zu ändern. Und wir wissen, wenn man in einem komplexen System an einer Schraube dreht, aber alles andere unberücksichtigt lässt, dann wird es manchmal noch viel schlimmer. Dafür haben wir auch viele Beispiele mit Gesamtschulen, die eigentlich eine gute Idee waren, aber nicht in das System passten.
Warum nicht?
Ja, also das Beispiel Berlin. Berlin wollte ja mal den Übergang zum Gymnasium um 2 Jahre verschieben, was ich als Entwicklungspsychologin unterstützen würde. Das Problem war aber, dass natürlich viele Eltern zu Recht sagten, also die Kinder haben sich schon 4 Jahre in der Primarschule gelangweilt, jetzt kommen noch mal 2 Jahre dazu. Man hätte dann auch gleichzeitig im Kopf haben müssen, wie gehe ich mit den Unterschieden um? Nach der 4. Klasse allerspätestens zeigen sich so große Unterschiede in der Lernfähigkeit, dass man die Kinder nicht die ganze Zeit zusammenhalten kann. Das heißt, man hätte sich wirklich etwas mehr Informelles überlegen müssen, wie wir jetzt mit den Unterschieden umgehen. Das hat man nicht getan und deshalb ist es auch eben voll daneben gegangen. Deshalb, ich habe neulich mal in einem Interview gesagt, das Bildungssystem zu verändern ist wie ein Friedhof zu verschieben. Es ist eine schwierige Sache und wenn man immer nur an einer Schraube dreht, dann hat man eben häufig einen Schiffbruch erlitten.
Mhm. Ja. Ich widerstrebe jetzt meinem natürlichen Impuls, diese Metapher noch weiterzudenken. Gleichzeitig würde mich aber interessieren, ob es an einigen Stellen Aus Ihrer Perspektive, und dann verlassen wir auch das Strukturelle wieder, aber ich finde es interessant, Wirksamkeit gibt in Bezug auf die Aufnahme von wissenschaftlichen Erkenntnissen in die Bildungspolitik. Die Frage nach Wissenschaftskommunikation, die wird ja immer lauter. Also inwiefern man es schaffen kann, die Empirie auch tatsächlich in einer Form zu kommunizieren, dass sie in den Schulen ankommt. Gibt es da auch Lichtstreifen am Horizont?
Ja, also es gibt schon teilweise, aber da gibt es auch wieder eben viele Rückschläge. Also es gibt gerade in Deutschland eine wissenschaftliche Kommission zur Beratung der Bildung.
Die SWK.
Ja, in der Schweiz. Ja, da habe ich mitgearbeitet an der Zusammenstellung dieser Kommission, die die Schule beraten soll. Und man muss einfach sagen, früher sagte man ja, jeder Professor, jeder Lehr- und Lernforscher sagt was anderes. Das ist längst nicht mehr der Fall. Wir haben inzwischen sehr gut gesicherte Erkenntnisse, die eben ja mindestens den Rahmen festlegen. Aber es gibt dann immer wieder Verrücktheiten, wie beispielsweise Schreiben nach Gehör oder was auch immer, wo wir Psychologen die Hände über Kopf zusammengeschlagen haben. Wie kann man denn sowas machen? Das geht wirklich nach hinten los. Oder auch dann Frühenglisch, wenn die Kinder nicht mal richtig Deutsch können, noch Frühenglisch einzuführen. Also es gibt leider, und das hat natürlich auch damit zu tun, dass Bildung immer noch zu stark politisch geprägt wird. Also damals Finnland, das hat ja wirklich gute Reformen vor vielen Jahrzehnten vollzogen. Und die sagten, das war halt einfach, dass man mal Bildung von der Politik losgelöst hat. Und in Deutschland und aber auch in der Schweiz ist auch so ein großes Problem, dass die Bundesländer oder auch in der Schweiz die Kantone, Bildung ist sozusagen der Bereich, wo sie die größten Gestaltungsmöglichkeiten haben. Und das wollen sie eben ungern hergeben. Und da sehe ich wirklich das größte Problem, dass eben durch diese häufigen Politikerwechsel und auch Parteienwechsel dann eben ja mal, wenn mal ein guter Weg beschritten wurde, der wird dann häufig wieder rückgängig gemacht, weil ja die neue Partei eben wieder andere Vorstellungen hat. Also man müsste wirklich einfach, man stellt ja häufig Parallelen zur Medizin auf, aber Mediziner sind schon sehr viel unabhängiger. Man soll sich wirklich mal vorstellen, dass ein Gesundheitsminister einem Chirurgen vorschreibt, wie er irgendeine Operation durchzuführen hat.
Ich würde an dieser Stelle gerne auf die Ständige Wissenschaftliche Kommission nochmal eingehen. Die hat nämlich gerade ein aktuelles Gutachten herausgebracht und ich dachte die ganze Zeit, irgendwie kommt hier ein Echo von vor 20 Jahren zum Vorschein. Und zwar schreiben sie im aktuellen Gutachten, dass es eine Überfülle an totem Wissen gebe und fordert Schulen auf, praktische Anwendungsbereiche einzubeziehen. Also das heißt, sie geben das Beispiel, dass in vielen Unternehmen gesagt wird, naja, die Schülerinnen und Schüler, die können keinen Dreisatz. Und ich glaube, Olaf Köller ist es, der dann formuliert, naja, die können schon Dreisatz, aber der muss quasi als Aufgabenstellung so gegeben werden wie in der Schule. Das heißt, diese Transferleistung sei nicht gegeben und deshalb müsse Schule den Wissenserwerb deutlich mehr an eine Anwendungsbezogenheit andocken. Würden Sie da zustimmen?
Ja, nein, auf jeden Fall. Da geht es ja auch insbesondere für Schülerinnen und Schüler, die dann in eine Berufslehre gehen, die mindestens im Durchschnitt im Intelligenzbereich nicht ganz oben häufig mitspielen. Und Transferleistungen zu erbringen, hängt schon von der Intelligenz ab. Je intelligenter jemand ist, umso wahrscheinlicher ist es auch, dass er oder sie eine Transferleistung, die möglich ist und die auch sinnvoll ist, zu vollzieht. Wie gesagt, zwischen Latein und Mathematik gibt es so wenig Überschneidung, dass nichts zu transferieren ist. Aber natürlich zwischen einer abstrakten Dreisatzaufgabe und der Anwendung, wenn ich irgendwas ausrechnen muss über Kosten, da gibt es natürlich im Prinzip sehr viel Transfermöglichkeiten. Die erkennen intelligente Menschen eben schneller als, oder Menschen, die eben weit oben mitspielen, schneller als Menschen, die eben eine durchschnittliche oder vielleicht auch eine leicht unterdurchschnittliche Intelligenz haben. Also gerade je weiter man im Intelligenzbereich nach unten geht, umso unwahrscheinlicher ist es, dass Transferleistungen, die eigentlich möglich wären, weil es überschneidendes Wissen gibt, wirklich erbracht werden.
Aber hat das nicht gleichzeitig auch mit einer Prüfungskultur zu tun, die sich seit sehr vielen Jahren nicht geändert hat und die im Grunde genommen sehr stark darauf ausgerichtet ist, Systematiken, die man gelernt hat, eher zu reproduzieren, als tatsächlich in den Transfer zu gehen?
Ja, also man kann schon einfach auch Transferleistungen stärker ermutigen, indem man Schüler mehr ausprobieren lässt. Und dann ist manchmal erstaunt, auf welche Ideen sie kommen. Und wenn die Schülerinnen und Schüler auch eine Idee davon haben, wofür das Wissen mal gut ist, wofür ich den Dreisatz noch außerhalb der Schule brauche, wenn ich eben, weiß ich, meinen Hauskredit mal eben wirklich planen möchte, dann lernen die Kinder auch oder die Schülerinnen und Schüler lernen das auch mit größerer Wahrscheinlichkeit auf angemessene Weise.
Also mit anderen Worten, das Warum stärker ins Zentrum des Lernens.
Ja, aber dann auch Aufgaben vorgeben, also nicht nur sagen, ja, und das braucht, also nicht irgendwie einen mit A und B und X rechnen und dann sagen, ja, und das braucht ihr mal für euren Hauskredit, sondern dann auch wirklich Beispielaufgaben geben. Also es hat sich bewährt, Beispielaufgaben mit eher abstrakten Formeln mal zu kombinieren, dann ist die Transferwahrscheinlichkeit größer.
Sie sprechen ja davon, dass gezieltes Lernen die kognitive Entwicklung fördern kann. Und zwar unabhängig, also nicht ganz unabhängig von dem Vorwissen. Wir haben über Intelligenz und die Dispositionsunterschiede gesprochen, aber doch sehr. Können Sie das anhand eines Beispiels oder eines Bereichs versuchen zu erläutern, wie so ein gezieltes Lernen aussehen kann, das die kognitive Entwicklung fördert?
Also auf welche Altersgruppe möchten Sie,
sehen Sie die Rückfrage
auf sich beziehen?
Habe ich gewartet. Also sagen wir mal ab der weiterführenden Schule.
Ab der weiterführenden Schule. Gut, dann wäre es halt wirklich so, dass man in Mathematik geht es ja dann irgendwann, wird die Bruchrechnung vertieft. Und da würde man immer wieder Beispiele, also insbesondere eben für Schülerinnen und Schüler, die jetzt nicht auf ein Universitätsstudium vorbereitet werden, würde man einfach immer wieder Beispiele bringen, zum Beispiel den Zusammenhang zwischen Bruchrechnung und Prozentrechnung nochmal stärker betonen. Also erst kommt die Bruchrechnung, dann später kommt Prozentrechnung und dann würde man klar machen, da gibt es eben ja das sehr starke Parallelen, sind eigentlich nur andere Ausdruckssysteme. Und dann vielleicht auch die gleichen Beispiele bringen, dass man eben ja den Kredit ja mal mit Brüchen rechnet, wie viel schon abbezahlt wurde und mal mit Prozenten. Das muss man einfach immer wieder machen und man muss auch Zeit darauf verwenden. Insbesondere eben, ja, wenn man eben, wie gesagt, nicht gerade in der Liga mitspielt, die auf ein Universitätsstudium vorbereitet werden soll, das auch seinen Namen verdient, dann muss man mehr wiederholen, mehr Beispiele bringen und ja auch mehr Übungsmöglichkeiten geben und schauen, dass man wirklich auch an der Stelle übt, wo der größte Erfolg ist. Also es ist nicht sinnvoll, Kinder mit nachmittags allein mit den Hausaufgaben in Mathematik allein zu lassen, wo sie überhaupt nicht verstehen, was sie machen sollen. Und andere haben es längst verstanden, die brauchen auch nicht mehr zusätzliche Übung. Hier würde KI oder ja adaptives Üben wirklich sehr sinnvoll einzusetzen sein und könnte auch gerade Lehrpersonen eben entlasten.
Ich habe gerade ganz spitze Ohren bekommen, als Sie von Übung und Vertiefung gesprochen haben. Denn ich glaube, was alle Schulformen gemeinsam haben, ist, dass sie das Gefühl haben, dass rein inhaltlich sehr viel hinzukommt, gleichzeitig fällt aber nichts weg und viele Lehrkräfte unter Druck stehen, wie es immer so schön heißt, den Stoff durchzukriegen irgendwie, was natürlich sehr viel weniger Übungszeit bedeutet. Ich habe an anderer Stelle mal behauptet, das Bildungssystem ist sehr auf Breite ausgelegt und nicht auf Tiefe. In Bezug auf den Umgang mit KI habe ich das als problematisch gesehen, weil die Ergebnisse, die zum Beispiel ein Large Language Model erzeugt, ja beurteilt werden kann, nur aus der Perspektive von jemandem, der schon Vorwissen hat. Würden Sie da zustimmen und auch sagen, im Grunde müsste für diese Übungsphasen Raum eingeplant werden, was ja dann gleichzeitig bedeuten würde, dass man an einigen Stellen auch schulischen Stoff ja abschaffen müsste.
Ja, also das, ich muss den Stoff durchkriegen und wenn man dann mit neuen Ideen kommt, dann wehren viele Lehrer ab. Manchmal ist es auch eine Selbstschutz. Also ich habe ja viel mit Lehrpersonen gearbeitet. Aber das Problem gibt es natürlich. Man kann ja die gleichen Inhalte manchmal auf sehr unterschiedliche Weise einfach vermitteln und man kann manchmal neue Ideen einfach integrieren. Also wenn ich zum Beispiel mal vorgeschlagen habe, dass mehr mit grafisch-visuellen Veranschaulichungen gearbeitet wird, mit, sei es nun Tabellen, Graphen oder irgendwelchen Tortendiagrammen, dann kommt sofort, ja, aber das können wir nicht auch noch machen. Dann sage ich, ja, überlegt mal, welche Inhalte ihr bisher nur mit Formeln dargestellt habt und wo man jetzt tatsächlich auch das vielleicht für viele Schüler anschaulicher mit Graphen machen könnte. Also Lehrpersonen haben natürlich, und es ist ja auch richtig, Vorgaben, welche Inhalte behandelt werden müssen, aber wie sie sie behandeln, welche, ob sie sie jetzt eher sprachlich oder mit Formeln oder Anschauungsmaterial eben vermitteln, das bleibt ihnen ja überlassen. Und wenn sie wirklich engagierte Lehrpersonen sind, dann können sie auch häufig da neue Ideen entwickeln. Also von daher sollten sie einfach nicht immer nur den Unterrichtsstoff als eine Summe von Einzelfakten sehen. Wenn sie das natürlich so sehen, dann sind sie von vornherein zum Scheitern verurteilt. Also ich bringe jetzt ein Beispiel. Jetzt wurde mal auch in der Schweiz Chemie schon früher eingeführt. Und einem Lehrer fiel es nichts Besseres ein, als die Schüler das Periodensystem auswendig lernen zu lassen. Ich habe noch nie was Idiotischeres in meinem Leben gehört. Die Schüler hatten überhaupt keine Idee von Chemie und sie mussten dann einfach das Periodensystem sich anschauen. Das steht üblicherweise am Ende, wenn überhaupt, des gymnasialen Chemieunterrichts oder überhaupt erst im Chemiestudium. Also manchmal hat man das Gefühl, Lehrer wollen auch das gern an die Wand fahren. Aber davon abgesehen ist es natürlich schon so, die Halbtagsschulen, die wir in Deutschland haben und dann die Hoffnung, dass die Schüler am Nachmittags noch die Hausaufgaben machen, das ist nicht realistisch. Also es wäre schon sinnvoll, dass man einfach mehr Zeit in der Schule verbringt, aber nicht immer nur in 45-Minuten-Takt im Klassenraum sitzt, sondern vielleicht auch einen Ort schafft, wo Schüler ungestört Vokabeln lernen können oder wo sie ungestört mal 100 Rechenaufgaben machen, damit sie eben, wenn sie das Prinzip verstanden haben, das auch vertiefen können.
Ich würde gerne einen Widerspruch formulieren, wenn ich darf.
Ja, gern.
Und zwar, ich glaube, dass das zwei verschiedene Ebenen sind. Die eine Ebene ist jene der Art und Weise der Stoffvermittlung und der Didaktik. Die andere Ebene ist die Fülle. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel aus einem ganz anderen Bereich. Wenn ich mit einer achten Klasse Geschichtsunterricht mache, dann soll ich innerhalb eines Schuljahres von 1789, von der Französischen Revolution bis zum Anfang des Dritten Reiches kommen. Das ist gleichzeitig Wissenserwerb, das ist aber natürlich auch Methodenerwerb. Das führt dann aber dazu, dass ich bei 2 Stunden in der Woche im Geschichtsunterricht irgendwann zu dem Punkt komme, in der Industrialisierung Statistikanalyse machen zu sollen. Statistikanalyse lässt sich aber nicht innerhalb von 2 Stunden lernen, was bedeutet, dass ich entweder 6 Stunden Statistikanalyse mache, sodass die Schülerinnen und Schüler hinterher Statistiken analysieren können. Gleichzeitig fallen dann aber solche weniger wichtigen Dinge wie die Ausrufung der Republik oder der Hitlerputsch völlig weg. Aber danach können sie sozusagen diese Statistiken analysieren. Oder, was häufiger gemacht wird, man baut sich so ein Gedankenkonstrukt, macht das innerhalb von 2 Stunden, fragt das sogar in der Klassenarbeit ab und erzählt eigentlich Bullshit, indem man sagt, ja, Statistikanalyse haben wir gemacht, das können sie jetzt, was ja eben nicht wahr ist, weil es keine Vertiefungsmöglichkeiten gibt. Also das sehe ich eher als ein Problem, dass sozusagen strukturelle Überlastung dann individuell geklärt werden muss. Sie haben gerade auch den Begriff des Engagements beschrieben. Und ich das Gefühl habe, dass es nicht nur auf dieses methodische Wie ankommt, sondern auch auf die Frage, wie viel an Inhalt und Methodik eigentlich geschafft werden kann.
Ja, also hier würde ich Ihnen jetzt aber völlig recht geben. Also ich würde sagen, es kann sinnvoll sein, statistische Analysen zu machen, aber das wäre nun mal ein schönes Beispiel für interdisziplinären Unterricht, vielleicht mit Mathematik oder was auch immer. Also in 2 Stunden Geschichte zu meinen, dass man einen so langen Zeitraum behandeln kann und dann noch eine neue Methode lernt, das würde ich jetzt auch sagen, das ist gegen solche Vorgaben müssen sich einfach Lehrpersonen, wenn die von oben kommen, wehren. Es gibt ja Lehrerverbände, wo man sagt, nein, da kann man jetzt nicht mitmachen. Ich habe natürlich eher die Perspektive von Mathematik und Naturwissenschaften. Und Mathematik, da ist eher das Problem, das hat sehr viele Stunden und es wird trotzdem so wenig gelernt. Also wir wissen aus Japan in Naturwissenschaften, die behandeln viel weniger Themen, die aber dafür richtig tief. Und das würde ich auch natürlich für einen Geschichtsunterricht jetzt tatsächlich vorschlagen, dass man bestimmte Daten, die kritisch sind, die muss man in den Mittelpunkt stellen. Und hier muss man wieder sagen, wenn man ein Thema mal richtig gut gelernt hat, das eben aus dem gleichen Wissensbereich kommt, dann können auch besonders interessierte Schülerinnen und Schüler sich in vergleichbare Themen selbst einarbeiten. Also was Sie da über den Geschichtsunterricht gerade erzählen, da würde ich auch sagen, das ist, ich kann es nicht anders sagen,
idiotisch. Ich meine, wie gesagt, das ist natürlich eine spezielle Perspektive und das ist unterschiedlich, ja, was Fächer und Schulformen und so weiter angeht. Mir war nur diese Unterscheidung wichtig, das, was Sie als Beispiel genannt haben, das hat ja eher mit dem Wie zu tun. Mhm. Wenn wir auf das Wie nochmal zu sprechen kommen, es gibt ja diese drei tiefen Dimensionen des Unterrichts, unter anderem die Klassenführung und die kognitive Aktivierung und die konstruktive Rückmeldung. Wenn ich richtig informiert bin, haben Sie sich mit der kognitiven Aktivierung nochmal eingehend beschäftigt?
Ja, also dazu haben wir vorwiegend Untersuchungen gemacht, wie man eben tatsächlich dafür sorgen kann, dass Schülerinnen und Schüler bei komplizierten Konzepten, die auch für sehr intelligente Schülerinnen und Schüler kompliziert bleiben, wie der Kraftbegriff in der Physik beispielsweise, wie man da es dafür sorgen kann, dass nicht einfach ein Oberflächenverständnis erworben wird.
Und da gebe ich Ihnen die Frage des Wie natürlich jetzt auch nochmal an die Hand.
Ja, da ist zum Beispiel wirklich das Begriffe oder auch Dinge, die häufig verwechselt werden. Mhm. In Physik eben die Gegenkraft und die Gleichgewichtskraft. Das sind sehr unterschiedliche Konzepte und die sollte man nicht einfach separat behandeln, sondern parallel beispielsweise behandeln, sodass die Schülerinnen und Schüler wirklich verstehen, hier geht es um zwei Dinge, die oberflächlich mal mit den gleichen Begriffen belegt sind, aber die eben mit denen unterschiedliche Dinge erklärt werden. Oder wir haben eine Studie durchgeführt beispielsweise oder viele Studien durchgeführt zum Lernen von Algebra. Mhm. Da verwechseln einfach Schülerinnen und Schüler häufig die Regeln der Multiplikation mit den Regeln der Addition. Und wenn man einfach beide Sachen parallel einführt und nicht erst Addition und dann später Multiplikation, dann haben die Schülerinnen und Schüler ein sehr viel tieferes Verständnis und verwechseln es dann nicht mehr so oft. Oder in der Chemie, wo es unterschiedliche Bindungsarten gibt, die auch gern verwechselt werden. Wenn man die zusammen einführt, dann verstehen Schülerinnen und Schüler besser eben die Unterschiede und die Übereinstimmungen in solchen Erklärungen. Das ist so eine Form der kognitiven Aktivierung.
Diese Erkenntnis, wie müsste die aus Ihrer Sicht bei den Lehrkräften ankommen? Ist das eine, sagen wir mal, individuelle Leistung, dass die sich halt informieren, weil sie auf dem neuesten Stand bleiben? Ist das etwas, was über die Verwaltung geht? Oder müsste man ganz oben ansetzen und sagen, also wir haben die Erkenntnis, dass kognitive Aktivierung höchst wirksam für den Unterricht ist. Wir müssen im Grunde genommen einen Erlass schaffen oder die Bildungspläne entsprechend adaptieren, sodass sich das nicht jeder selber zurechtfummeln muss.
Ja. Also wir an der ETH haben die Möglichkeit gefunden, und man darf jetzt auch nicht überschätzen, wie schnell das geht, wir bitten Lehrpersonen, die sehr engagiert sind, einfach mal zu bestimmten Themen, Mechanik in der Physik beispielsweise, eine Unterrichtseinheit zu entwickeln und dann besprechen wir mit ihnen, wo man eben vielleicht noch Vertiefungen und kognitiv aktivierende Elemente einführen kann, wo man eben vielleicht nochmal ein Oberflächenverständnis verhindern kann und wo vielleicht mal mehr Übung nötig ist. Und die Lehrpersonen probieren das, die sind teilweise in der Schule angestellt, teilweise bei uns, die probieren das in der Schule aus, kommen zurück und sagen, was geklappt hat und was nicht. Auf diese Weise optimieren wir dann die Unterrichtseinheiten und dann bieten wir Fortbildungen an. Wichtig ist uns, dass wir von Anfang an eben die Lehrer im Boot haben, weil wir natürlich schon auch wissen, dass für Unterricht so viel Randbedingungen wichtig sind, die wir als Wissenschaftler gar nicht kennen. Aber dass man wirklich mit ihnen bespricht, hier an dieser Stelle oder so, da könnte man einfach noch mal die Schüler mal wieder, könnte man ihnen eine Frage stellen, wo sie dann selber nochmal erkennen, ob sie es wirklich verstanden haben oder nicht.
Was ich gerade interessant fand, es gibt vom baden-württembergischen IQB diese Tiefendimensionen als Schaubild und es wird auch erläutert, warum das wichtig ist. Ich Auch nur anekdotisch kann ich sagen, es diffundiert langsam auch in die Lehramtsausbildung. Gleichzeitig wird aber gesagt, dass durchaus ein Problem ist, dass diese Wirksamkeit schwer zu beobachten ist. Und Sie haben ja gerade gesagt, naja, Sie halten Rücksprache, was ich für sehr, sehr sinnvoll finde, damit man da in einer direkten Verbindung ist und eben auch schauen kann, was ist praktisch anwendbar. Aber wie sieht denn eine Beurteilung aus, ob tatsächlich eine kognitive Aktivierung, wie Sie es gerade gesagt haben, auch stattgefunden hat?
Ja, also da sehe ich auch bei unserem Modell noch Defizite. Wir müssten eigentlich dann mit den Lehrpersonen, die die Fortbildung gemacht haben, müssten Menschen in die Klasse gehen, zu denen sie Vertrauen haben. Also es sollte auch für die Lehrer nicht wie eine Kontrolle aussehen. Also wenn du es nicht gut machst, verlierst du deinen Job oder so. Sondern dass man wirklich schaut, wie setzen sie es um und nachher mit ihnen bespricht, ja, wo sie selber noch vielleicht gesehen hätten, dass sie das hätten vertiefen können oder wo man von außen etwas sieht. Also einfach Monitoring, unterrichten ist eine so komplexe Geschichte. Lehrer müssen ihre Augen überall haben. Sie müssen zwischendurch Disziplinprobleme lösen, während sie ein kompliziertes Konstrukt erklären. Da kann es einfach schon sinnvoll sein, dass von Zeit zu Zeit oder vielleicht auch öfters mal Leute im Unterricht sitzen, die nachher ihnen Dinge sagen, die sie nicht selber beobachten konnten und wo man dann überlegt, was man da hätte anders machen können. Also die Begleitung bei der Umsetzung, die halte ich schon für wichtig, aber das ist natürlich auch aufwendig und die können wir so noch nicht immer leisten.
Gibt es denn vielleicht auch zum Abschluss unseres Gesprächs, es wird gerade immer Menschen, die sich sehr darüber freuen, dass es weiterführende Literatur oder Angebote gibt, innerhalb der Bereiche jetzt schon Werkzeuge, die Lehrkräfte sich zum Beispiel durchlesen, runterladen oder sonstiges können, um im Bereich gerade der kognitiven Aktivierung, über die wir gesprochen haben, oder auch in dem gezielten Lernen für die kognitive Entwicklung, sich weiter informieren können?
Also es gibt natürlich ein riesen Angebot an Büchern. Auch Ralf Schumacher und ich haben ein Buch herausgegeben, kognitiv aktivierender Unterricht, der eben schon aufs Gymnasium und auf zugeschnitten ist, auf Mathematik, auf die MINT-Fächer, wo wir für die unterschiedlichen Fächer eben die Beispiele der kognitiven Aktivierung mal gebracht haben. Es ist einfach schon wichtig, dass Lehrpersonen nicht denken, dass man das aus dem Ärmel schütteln kann. Ja, ich habe mich nicht vorbereitet, aber ich mache dann kognitiv aktivierenden Unterricht. Das geht nicht. Und es ist auch nicht sinnvoll, sich da nur auf sich selber zu verlassen. Das macht man ja in keinem anderen Beruf. Also der Chirurg muss ja auch nicht seine Instrumente noch selber schmieden, sondern dass man eben schon überlegt, was haben andere schon entwickelt und wie kann ich es vielleicht für mich einsetzen.
Was würden Sie sich für eine Haltung von den Lehrkräften wünschen für einen gezielt wirksamen Unterricht im 21. Jahrhundert?
Ja, also ich würde mir wirklich einfach wünschen, dass Lehrer wissen, sie können nur gut unterrichten, wenn sie wissen, wie man lernt. Das heißt, man muss schon die Grundlagen der Kognitionswissenschaft mit berücksichtigen, dass es eben ein Arbeitsgedächtnis gibt, ein Langzeitgedächtnis und das Vorwissen ganz wichtig ist. Und sie müssten einfach wirklich für sich formulieren, was sollen mindestens 80% der Schülerinnen und Schüler verstanden haben. Wo sollten vielleicht die 20% die Möglichkeit haben, das Wissen weiterzuentwickeln? Und wo sind sozusagen meine Minimalstandards? Wo man sagt, also gerade am Gymnasium, wo man sagt, darunter geht's jetzt echt nicht.
Heute sprach ich mit Professor Dr. Elsbeth Stern, Kognitionspsychologin und Professorin für Lehr- und Lernforschung an der ETH Zürich. Frau Stern, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ja, war sehr interessant. Vielen Dank von meiner Seite.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an dieschulebrennt, alles klein und zusammen, @auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für die ARD. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fay.